Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Hallo, mein Name ist Mirjam Rosentreter. Ich bin Journalistin, Mutter eines Sohnes im Autismus-Spektrum und ich mache das hier nicht alleine. Bei mir ist Marco Tiede.
Ja, moin. Ich bin auch Vater eines Jungen im Spektrum und ich arbeite als Therapeut und auch als Berater.
Wenn ihr Kurzpott spektakulär anklickt, hört ihr immer die Zusammenfassung einer Gesprächsfolge.
Heute mit Anne Kirkham, Geisteswissenschaftlerin, mehrfach neurologisch anders, Mutter.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich stelle jetzt für euch mal heute eine Frage in den Raum, auch wenn ich weiß, dass ich direkt natürlich keine Antwort erwarten darf. Also, was macht ihr eigentlich, während ihr unseren Podcast hört? Vielleicht müsst ihr ganz bewusst eure Hände beschäftigen, damit eure Gedanken nicht zu sehr abschweifen. Oder ihr reguliert damit eure Emotionen. Dann geht es euch vermutlich so wie unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen, liebe Anne.
Danke.
Hallo nochmal, Marco.
Ja, moin.
Hast du heute auch dein Strickzeug dabei?
Nein, tatsächlich habe ich keine Textilien dabei. Und meist, wenn ich euch zuhöre, tatsächlich bin ich am Fahrradfahren.
Ich habe gehofft, dass du vielleicht eine Tasche rausholst und Wolle und Stricknadeln, denn so kennen wir dich in unserem Elternkreis, wo du seit etwas mehr als einem Jahr ein Stammgast, Stammgästin bist.
Ja, eigentlich entweder häkeln, Nalbinding oder nähen, ich kann noch nicht stricken.
Was war das in der Mitte?
Nalbinding, das ist so eine urzeitliche Textilientechnik, eher so geknotet, bevor die häkeln und Stricken erfunden haben. Mhm. Und das dann mit der Hand zu machen in Sitzungen, finde ich sehr meditativ tatsächlich.
Ja,
also
ja.
Sachen mit der Hand zu nähen, finde ich wirklich entspannend.
Und ich glaube auch, dass das sowieso zur Fokussierung sehr hilfreich ist. Ne? Ja. Also ich erlebe das auch in Therapie immer wieder, dass da auch die Menschen, die da zu uns kommen, sich verschiedene Dinge nehmen, um besser reden zu können. Ja. Ne? Also Sie wissen ja auch, bei uns gibt es nicht die Erwartungshaltung, dass Sie uns die ganze Zeit ins Gesicht starren müssen. Ja. Dann gibt es eben Leute, die sehr vertieft irgendwas in der Hand haben und kneten.
Ja.
Und da gibt es dann ja viele Spielarten. Ne? Wir haben auch kinetischen Sand. Den finde ich ganz aufregend manchmal.
Das ist der so aneinander klebt.
Ja, das ist ein Sand, der hat noch eine ganz spezielle Quarz-Sand-Mixtur da drin, die dann fast wie feucht erscheinen lässt. Aber ja, Er ist nicht feucht. Der ist eben nur feiner granuliert und dadurch hat er diese eigenartige Konsistenz, die sich so leicht formen und verändern lässt.
Ist ja schön, ist ja. Eigentlich auch so haptisch schön, weil es bleibt auch nicht kleben an den Händen.
Genau.
Manche Teichsorten oder irgendwas, wo man das mit der Hand machen muss, mache ich, um das Essen zuliebe, aber ich muss mich wirklich zusammenreißen und so ein bisschen ausblenden,
dass ich
eigentlich total ungern Sachen an den Händen geklebt habe. Und das war tatsächlich bei mir in der frühesten Kindheit, also in der Krippe sogar, dass die Erzieherin meine Mutter angerufen hat, dass ich nach Hause geschickt werden soll, weil ich nicht mit Fingermalfarbe malen wollte. Ich kann mich daran erinnern und meine Mama so, nee, die ist so. Also meine Geschwister haben ein Loch gebuddelt in der Erde im Garten und haben dann ihr Badeanzüge angezogen und mit dem Gartenschlauch in diesem Loch gestiegen. Und ich fand das so widerlich und auch so wie Schweine in so Bilderbüchern. So, ich stand daneben und habe so leicht gezuckt.
Ja.
Aber die lieben das.
Aber so diese Spannweite von sensorischen Empfindungen, die manchen völlig zuwider sind, bis hin zu anderen, die dann sagen, genau das bringt mich gerade hier wieder in Fokus.
Wir haben einmal in der Selbsthilfegruppe genau das und so viele Leute haben so viel so mit Geschmack und mit Mundkonsistenz, also mit Essen.
Mhm.
Und ich bin absolut sinnessuchend und so sagen wir mal, so scharfes thailändisches Essen ist so ein Comfort Food für mich. Mhm. Also ist irgendwie so, tut mir gut, so wenn ich einfach so ein paar Galbe Kimchi aus dem Kühlschrank nehme. Und dann auch mit so Etiketten oder so Sachen auf der Haut. Und ich bin nicht so. Und dann ging es um die Essensreste unten in der Spüle. Und das ist für mich so, ja, ich kann so kampfsportlich und verschiedenes sehr aufregende Sachen machen, aber dann scheiter an dieses Zeug da unten in der Spüle.
An diesem Abfluss da.
Ja, oh, das ist ein Teufel. aber ich höre Elektrizität. Oh. Und ich höre diese Hundepfeifen. Ich höre Sachen, die andere Menschen nicht hören.
Hier jetzt auch, wo wir hier im Studio sitzen?
Da muss ich hier sitzen und hören, ob ich irgendwas höre. Ja, ich höre leicht so ein ganz, ganz, ganz feines Summen von den Geräten. Das ist kein Problem. Ich bin's gewöhnt, da kommen wir zu dem Thema Maskieren. Ich bin's gewöhnt, einfach auszublenden, weil ich weiß, dass andere Leute das nicht hören.
Meine Eingangsfrage nach dem Stricken, ich gebe es zu, war ein bisschen verkopft und Trick, weil ich versucht habe, so einen schönen, leichten Einstieg zu unserem Thema von heute. Du hast das Strickzeug nicht rausgeholt, aber dir so ein Fidget, nanntest du es, so ein
so
Ring.
So ein Massagering, die werden verkauft als Akupressurring. Und dieses hier ist so ein bisschen Messingfarbe und glänzt und ich kann es ein bisschen hoch und runter schieben. Und das hilft dann ein bisschen vielleicht besser mit der Sprache zu fokussieren.
Und hast du das vor 2-3 Jahren auch schon ganz offen so gemacht oder hast du es da dich noch nicht getraut?
Nur seit meiner Diagnose, aber mir sind die erst begegnet in einer Reha, wo ganz viele andere Leute mit späten Diagnosen und ich habe immer eins in der Tasche, aber auch so ein Halsbonbon und auch immer ein Stift.
Und der Stift, meintest du vorhin, der war früher immer deine Tarnung, damit kann man schön herumspielen. Heißt das eigentlich Fidgen, herumspielen?
Fidget, ja. Fidget ist mehr so das Nervöse, es hat fast so ein Negatives. Ich habe Leute hier in Deutschland gehört, die das Wort Skills nutzen dafür.
Mhm. Ja, es kommt so aus der Ecke der Leute mit Identitätsstörungen, so genannt. Ne? Das sind ja letztlich auch kleine Werkzeuge, Fähigkeiten, um eben sich in bestimmten belastenden Situationen regulieren zu können. Ne? Mhm. So ist es ja dann im Autismus-Spektrum dann auch, um die Reize einigermaßen aushalten zu können in bestimmten Situationen.
Oh, das ist spannend. Ja, ich habe irgendwann in einem von den englischen Podcasts aufgeschnappt die Idee, wenn du das Haus verlässt, dass du ein Halsbonbon nimmst. Mhm. Und das mache ich seit Jahren oder so. Verlässt die Arbeit, bevor ich mich aufs Fahrrad steige, dann habe ich so ein Halsbonbon für den Weg, so ein Wegebonbon. Und dann ist es mir bewusst, dass das auch so ein bisschen so den Statuswechsel vom geschlossenen Raum.
Ja, ja.
Oder ich betrete den Raum so, okay, so reiß mich zusammen.
Als du das erste Mal zu uns in den Elternkreis gekommen bist, vor etwas mehr als einem Jahr, weißt du noch, wann das war?
30. Januar 24.
Wow, merkst du dir solche Daten?
Nee, das war mein Geburtstag.
Ach so. Oh, hast du dir damit ein Geschenk gemacht?
Ja. Weil das war ein sehr stressiger Tag mit viele ungewollte und unerfolgreiche Bürokratiekrams.
Ja,
und dann war ich das erste Mal bei euch und dachte so, wow, die wollen das wirklich wissen. Und hier gibt es Leute mit ähnlichen Problemen und nicht wirklich jeder von uns alleine.
Du hast dich damals in der Vorstellungsrunde vorgestellt mit dem Satz, ich bin hier wegen meines großen Kindes und weil ich selbst Autistin bin, ich bin hier, um zu lernen.
Ja.
Vor allem hast du gesagt, muss ich noch lernen, abzumaskieren.
Ja, genau.
Und was das bedeutet, darüber wollen wir heute sprechen. Und vor allen Dingen ist bei dir das Besondere, dass du die erste Person bist in deiner Familie über viele Generationen vermutlich auch hinweg, die ihren Autismus entdeckt hat und so auch auf ihre Familie zurückschaut und da so vieles entdeckt und ihrer eigenen kleinen Familie jetzt mit ihrem eigenen Wissen versucht beizubringen, wie das geht.
Genau, genau. Also wie das geht mit dem Abmaskieren, das ist so ein aktuelles Ding bei mir, dass ich mich tatsächlich erlaube, so ein Fidget-Ring in der Öffentlichkeit oder dass ich mich erlaube, das zu machen, was ich brauche. Also wenn ich so Nähzeug mitnehme zu einer langweiligen Sitzung. Das hätte mir in meinem Leben so viel geholfen, wenn ich so mich erlaubt habe, nicht immer anzupassen. Zu dem Maskieren, das ist wirklich ein schwieriges Problematik. Und ich habe meine Diagnose 1. September 21 bekommen.
Da warst du 48.
Da war ich 48. Und aber es war auch meine dritte ADHS-Diagnose. Das heißt, es war denen bekannt seit 1976. Aber was mit mir gemacht war, keine Aufklärung. Also durch Maskieren lernen kleine Kinder und auch viele, die feinfühlig sind und irgendwie das schnallen können, wie die wirken bei anderen. Also wir versuchen immer unser Eindruck zu managen und zu kontrollieren, immer uns zurücknehmen, immer reflektieren, immer einen super kritischen Blick auf uns selbst, damit wir das verstärken, dass wir anders sind, dass wir andere Wahrnehmungen haben. Also ein paar von meinen frühesten Erinnerungen sind von dieser Ablehnung, dass das, was ich wahrnehme oder wie ich kommuniziere, absolut nicht in Ordnung ist. Also ich rede von 2, 3, 4 Jahre alt. Und das ist wirklich schwierig, weil es passt nicht. Es reiht sich nicht auf mit dem, wie die Gesellschaft mit einem umgeht und das, was in einem los ist oder unsere Bedürfnisse. Und es ist sehr schwer für uns dann immer wieder anzupassen und es stresst uns eigentlich, weil wir immer dauernd in so einen toxischen Stress kommen dadurch. Aber wenn du keine Wahl hast und keine Diagnose hast und keine klare Information hast, dann weißt du das nicht. Und
ja.
Ich denke so immer, ich hätte gerne die Diagnose 2 Jahre früher oder 5 Jahre früher, schweige von, wie mein Kind eben eine Spätdiagnose mit 15 hat.
Also zum Demaskieren gehört zum einen ja auch die Selbsterkenntnis darüber, dass das, was ich dann tue, ja eben nicht verkehrt ist, wie es sonst die Gesellschaft suggeriert, ne? Die dann sagt, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung, sondern zu sagen, doch, bin ich. Aber eben auch die Selbsterkenntnis darüber, dass du das nicht mehr unterdrücken musst, weil du ja weißt, du bist in Ordnung, wie du bist. Ne?
Ja, du bist eine Minderheit. Mhm. Und dabei kriegst du zurückreflektiert immer, dass du falsch bist, wenn du Elektrizität hörst. Also ich nenne das immer als so lustiges Beispiel. Und muss immer sozusagen die Brille auf, wie wirke ich auf anderen. Und dabei ist alles kontrolliert, Gesichtsausdruck, Körperhaltung. Ich meine, das kommt auch so als Mädchen großgezogen zu werden in den 80ern war ganz viel auf so, ne, benimm dich wie eine Dame und
sei damals noch in den Staaten, oder?
Und, ja, genau.
Ja.
Du bist in den USA aufgewachsen.
Genau. Ich bin in Kalifornien groß geworden, genau.
Und in der Stadt Washington hast du auch
gelebt? Ich habe in Seattle gelebt und meine Familie wohnt alle jetzt in Portland, Oregon, also dazwischen, also Westküste.
Mhm.
Ich habe aber auch in New York gelebt, das ist die andere Küste.
Du warst Anne und heute bist du Anne.
Ich bin Anne. Ich bin, seit ich in Deutschland wohne, lieber die deutsche Aussprache.
Warum?
Es klingt besser. Ich hatte eine Freundin, die hieß, auf Deutsch wäre es Thea, ne? Und auf Englisch heißt sie Thea. Und sie war immer so, Anne, Thea. Wir haben immer Witze darüber gemacht. Eigentlich fand sie Thea schöner und ich finde Anne schöner.
So. Hat nicht dieses Quengelnde da mit drin. Ne?
Ja, genau. Ja.
Also nochmal für alle, die dich noch nicht so gut kennen, wie wir mutmaßlich, würde ich dich gerne noch mal ein bisschen vorstellen. Du darfst gerne protestieren, wenn da irgendwas blöd ist. Okay. Also, hier sitzt Anne Kirkham. Du bist leidenschaftliche Radfahrerin, erfährt man im Internet. Du warst auch Aktivistin, Fahrradaktivistin.
Ja.
Du hast irgendwann mal eine Doktorarbeit geschrieben, bist Politologin.
Genau.
Über Umweltgerechtigkeit und Verkehrswende, wie man sie sozial und umweltgerecht hinbekommt.
Die Verkehrswende als Gegenstand der sozialen Gerechtigkeit.
Die
hast du abgebrochen, weil ich hatte einen autistischen Burnout und dann konnte ich nicht sprechen.
Oh Mann.
Mhm. Ja, 2022
ist
das erste Mal, dass ich Sprachverlust hatte.
Also es hat dich umgekrempelt und danach hast du dein Leben umgekrempelt und bist unter anderem dann irgendwann auch bei uns im Elternkreis erschienen und hast viele nach dir gezogen. Also seitdem du bei uns als neurodivergente Mutter, also als Mutter, die selbst auch im Autismus-Spektrum ist, bist, sind immer mehr dazu gekommen, die sich im Elternkreis offen dazu bekennen.
Ja.
Das nochmal so am Rande. Und demnächst, ab kommendem Monat, arbeitest du als Beraterin in der Teilhabeberatung für das EUTB hier in Bremen. In welcher Situation in deinem Leben ist dir das bewusst geworden, dass du Autistin bist?
Also der Burnout kam nach meiner Diagnose, also ich wusste schon offiziell, nicht nur selbst identifiziert, sondern offizielle Diagnose, was wirklich schwierig war, weil die anderen Neurodivergenzen ein bisschen maskieren oder im Weg stehen. Und dass dieses Maskieren und Performen als Mutter, als Mensch, als arbeitende Mensch in eine sehr schwierige Arbeitssituation, dass ich mich wirklich in so ein extremsten Loch eingearbeitet habe, aber leider nicht wusste, was das war, was autistische Burnout ist und was für andere Faktoren da wie Traumata so eine Rolle spielen. Und war leider auch falsch diagnostiziert mit Depression und auch falsch behandelt mit einem Medikament, was mich absolut, meine körperliche Gesundheit absolut enorm beeinträchtigt hat. Und das war sehr, sehr unangenehm. Und das bleibt so ein bisschen so, ja, so eine medizinische Traumata so ein bisschen.
Du meintest, du hättest fast einen Herzinfarkt gehabt?
Ja, genau, ja. Das Medikament, so einen starken Antidepressiva, eigentlich kein Eingangs-Antidepressiva. Und war ich in der kardiologischen Notaufnahme eine Nacht und immer wieder kardiologisch untersuchen, immer wieder Belastungstests und sofort dann aufgehört mit dem Zeug und es ging mir sofort besser. Mhm. Aber das war so, 36 Tage lang habe ich das genommen und um die 40 Tage lang habe ich Wirkungen davon gehabt. Mhm. Und das ist auch wirklich, also dieses Resultat von, wenn das falsche Wissen da ist, mhm, und die falschen Diagnose da sind, es war keine Depression, eher Panik als alles andere. Das mit dem fehlenden Wissen, und ich habe den Arzt gesagt, ich reagiere anders auf Substanzen. Ich meine, ich nehme Amphetamin, damit ich ruhiger werde im Kopf. Es ist ADHS-Medikament, also man weiß das, und das hat eine Freundin von mir auch gesagt, ja. So, das ist eigentlich bekannt. Aber das war sehr, sehr, sehr schwierig.
Also du hast dich dann einfach schlau gemacht zum Thema, als du wieder Zeit dazu
hattest. Tatsächlich, eine Freundin von mir hat ein Kind, was auch Ähnlichkeiten in manchen Hinsichten hat mit meinem großen Kind. Und das Kind hat, wie sie sagte, mit 8 eine späte Diagnose gehabt. Und sie hat mich aufgemuntert, dass das vielleicht mich sein könnte. Und wir haben uns ganz viel darüber unterhalten, falls Saskia das hört. Also danke, danke. Und dann bin ich zu einem ziemlich berühmten Arzt gegangen, der dann in 5 Tage ziemlich sehr ausführlich und sehr tief dann sowohl wieder ADHS als auch Autismus als auch wieder eine Hochbegabung. Und ich habe aber auch Greta Thunberg gesehen und wie sie das erlebt hat, als ihre Geschichte kam, hat mich echt beeindruckt, weil das ist sehr ähnlich zu dem, wie ich das erlebe. Und Greta ist genau 30 Jahre jünger als ich. Und ihr Erwachsenen haben auf sie gehört und der Umfeld war so ein bisschen freundlicher oder mindestens sie konnte so ihr Frust und ihr spezielles Interesse so ein bisschen kanalisieren. Und das war wirklich, wo es Klick gemacht hat bei mir. Und ich habe mal ein YouTube-Video gesehen von einer Frau, die nicht sprechen konnte und die ging durch den Raum und fasste so Sachen an und erzählte mit ihr elektronische Sprachhilfe, wie sie die Welt wahrnimmt und wie sie die Farben und die Konsistenzen wahrnimmt. Und da hat es auch ein bisschen leicht Klick gemacht bei mir. Also diese Sinneswahrnehmung und diese weniger Filter, dass wir so viel auf so viele Kanäle aufnehmen. Aber gerade, wie gesagt, mein ADHS bzw. meine Hochbegabung hat dazu geführt, dass ich so maskieren konnte und merken konnte, okay, hier bist du nicht willkommen oder nee, das war eben falsch, stell dich nicht so an. Und schon als Vorschulkind jedes Jahr immer kleiner und immer weniger und immer mehr so vorsichtig und mehr maskiert. Also ich habe das irgendwann ein bisschen zurückgefolgt, so mit 5 oder so habe ich schon angefangen.
Du hast mal über deinen Vater was ganz Trauriges gesagt. Du meintest, ja, mein Vater ist auch Autist wahrscheinlich gewesen, mein Großvater auch. Und dein Vater ist aber schon gestorben.
Ja.
Und er konnte sich leider nicht kennenlernen.
Ja, der hat sich nie wirklich kennengelernt. Der war maskiert. Der war wahrscheinlich auch ADHS-Autist und auch mit ein bisschen Legasthenie. Er war Zahnarzt, der konnte so wirklich tief fokussieren da rein in seine Heilkunde und war sehr, sehr, sehr empathisch. Also er wusste nicht, wohin mit sich und war mit seinem Bruder unterwegs als 18-, 19-Jähriger in Mexiko und hat die ganz armen Leute gesehen, wie die kaputte Zähne haben und was es mit ihren Gesundheit macht. Mhm. Und hat irgendwie gedacht, okay, ich werde Zahnarzt. Und hat damals auch ganz viel in so Umsonstklinike als Zahnarztstudent gemacht und immer auch seine Zahnheilkunde an so ein Altersheim und so Leute mit Suchtproblemen gespendet. Und war sehr, sehr gut und dadurch sehr beliebt, aber hat sich immer so sehr verausgabt und sehr an anderen immer gedacht, mehr als sich selbst. Und sein wahres Ich war wirklich so ein paar Meter hinter dieser Fassade. Aber der war lieb. Und er hat sich wirklich, er war auch Buddhist wie ich, und er hat sich wirklich bemüht, ein netter Mensch zu sein. Und er hat mir irgendwann vorgeworfen, als wir uns gestritten haben, dass ich irgendwie so eine Eigenschaft habe wie sein Vater. Und sein Vater hat sich selber Flugzeugingenieur und Raketeningenieur später beigebracht. Also im Zweiten Weltkrieg bei uns ein Mann, der studiert hat, ein weißer Mann mit einem Uni-Abschluss in Englisch allerdings, dürfte dann Flugzeugingenieur werden und einfach so learning by doing, wie man hier sagt, und hat erstmal Flugzeuge gebaut und dann war also ein Raumschiff-Ingenieur letztendlich und hat ein Team geleitet bei dem Space Shuttle. Alles das, ohne das studiert zu haben. Und der war wirklich seltsam und er war wirklich unfähig, mit Menschen zu sprechen. Als Kinder so irgendwie, der hat immer in Floskeln gesprochen oder so Witze aus Werbung und so komische, so Disney-artige Comics gezeichnet. Mhm. Und als mein Vater das gesagt hat, war ich echt beleidigt. So, Gott, bin ich wie dein Vater. Also der war wirklich so peinlich. Aber der war auch stark gemobbt als Kind und emotionale Missbrauch, also mein Großvater. Ja.
Und was meintest du emotionaler?
Ja. Missbrauch.
Missbrauch.
Ja. Peinlich ist er erst durch das Unverständnis des Umfeldes geworden, ne?
Kann sein, ja.
Weil
ja.
Ich erinnere mich noch, als mein Sohn seine Diagnose bekommen, da hatte ihn ja der diagnostizierende Arzt dann begrüßt mit, du bist in bester Gesellschaft, willkommen.
Ja, so, ne? Ja, genau.
Und für ihn war das ja am Anfang auch eine Erleichterung. So, ja.
Ist es eine Erleichterung? Also alle Leute, die ich kenne, auch mein Kind, hat die Diagnose im September bekommen mit 15 und seitdem geht es ihm besser. Also die Idee halt, also du hast keine Info wirklich, wie du tickst, aber du hast mindestens eine Angehensweise, so eine Blaupause oder so ein bisschen so eine Skizze, was mit mir los ist. Und die meisten Leute, also ich habe Leute getroffen, die mit 60, 70 die Diagnose bekommen. Und das ist eine Erleichterung.
Ja, klar. Also auch, weil es einem ja die sozusagen die Schuld nimmt, ne? Weil oft ist das ja verbunden mit Scham und Schuld, dass man eben nicht so dem Mainstream entspricht und offensichtlich oder möglicherweise falsch sein könnte, was wir vorhin schon sagten, ne? Also diese Demaskierung geht ja damit einher, dass ich für mich erkenne, nee, ich bin gar nicht falsch.
Ja. Aber das Ding ist, wenn du auch so tief und so heftig maskiert bist und du nicht weißt, wer du bist, weil du machst das nur. Also du wohnst auf dem falschen Planeten und du versuchst irgendwie deinen Sauerstoff zu bekommen oder was auch immer. Aber es gibt keine Leute, die eine Autismusdiagnose bekommen mit 12, mit 15, mit 20 oder mit 40 oder mit 70, die nicht sagen, boah, das wäre gut, wenn ich das früher hätte. Also fast alle sagen echt nur 2 Jahren oder 10 Jahren. Also das hätte mich vieles so viel leichter gemacht. Und ich habe so nicht so oft jetzt im Moment, ich glaube, so ein bisschen Bewusstsein ändert sich, aber immer wieder von Eltern gehört, ja, für kein Etikett für mein Kind. Und ja, das Kind ist wirklich seltsam und hat Mutismus oder was auch immer. Und das Kind bekommt Etiketten, ob das offizielle Diagnosen sind, womit man was anfangen kann. Mhm. Oder, boah, warum bist du also in meinem Fall immer so dramatisch und immer so ernst und hörst du nicht auf, mal zu lesen? Also ich habe es wirklich als Jugendliche, also vor Pubertät versucht, ein Buch zu lesen auf dem Fahrrad. Geht nicht, ging ein paar Meter. Aber so zwei, deswegen höre ich gern so Podcasts und Vorträge auf dem Fahrrad. Weil das sind so zwei sehr schöne Dinge, die sich zusammen kombinieren.
Ja. Ja, ist interessant mit diesen Etiketten oder Labels, wird ja oft gesagt, dass das oft so eine mitschwingende Angst und Bedenken von Eltern sind, ja. Wenn denen gesagt wird, lass doch mal dein Kind testen. Und die, nee, wir müssen dem ja nicht noch einen Stempel oder ein Label aufdrücken. Mhm. Aber wie du ja sagst, die Label existieren mhm. längst. Dann ist es der komische Kauz, irgendwie ein Freak oder irgendwas. Ja. Ja. Dann sind es auch keine angenehmen Label. Und Tabby Grandin sagte, anhand der genetischen Vererbungsmöglichkeit ist ja auch klar, dass es Neurodivergenzen schon viel länger gibt. Weil wenn es die nicht gegeben hätte, würden wir vermutlich heute noch in der Höhle vorm Feuer sitzen
ja.
und uns nicht ja. weiterentwickelt haben. Ne?
Und nur miteinander plaudern und Smalltalk betreiben.
Ja, vielleicht, vielleicht. Und das ist ja dann nochmal so diese interessante Sicht darauf, die uns dann wieder in guter Gesellschaft wähnen lässt, dass man sagt, dank der Neurodivergenzen gibt es Weiterentwicklung. Also mit allen Licht- und Schattenseiten, klar, ne?
Auch, ja, also nicht nur. Also es ist leicht in diese so, wir sind Superhelden. Und aber ich fand den Vortrag von Professor Zimpel aus Hamburg sehr gut über Neurodivergenz. Und er fängt mit Synästhesie an, welche Farbe hat die vier oder was auch immer, Herr Kuhn.
Bei dir?
Ja, und dass das letztendlich gehört zur menschlichen Vielfalt, wie unser großer, unsere Augenfarbe, unser Haartyp, unsere Hautfarbe, unsere Muskelstärke und so weiter. Also alle von diesen Dingen ist so eine Kurve. Und aber Neurodivergenz ist ein Teil von menschlicher Vielfalt. Und wenn du zum Beispiel Synästhesie guckst oder Linkshändler guckst, das sind auch Neurodivergenzen. Und teilweise die einfach nur lustig oder süß sind oder kein Problem. Mhm. Aber in einer Gesellschaft zum Beispiel, wo Lesen und Schreiben nicht so wichtig wären, wäre ADHS oder Legasthenie oder sowas nicht schlimm. Mhm. Wenn niemand liest und schreibt, dann ist diese andere Vertratung im Kopf kein Problem. Oder mit meinem Gehör, ich war neulich im Wald, im Winter, habe meditiert, im Kloster, wo ich bin und habe so ein Knack, Knack, Knack gehört und erstmal ist okay, der Förster kommt, es ist Mitte der Woche, was auch immer. Aber es war kein Motor und es war so unregelmäßig und es war mir relativ klar, dass es Wildschweine waren. Aber durch mein Feingefühl konnte ich hören, dass die nicht wirklich näher gekommen sind. Und durch meine Hochbegabung und oder Autismus oder beides, ich weiß nicht, das ist ein bisschen schwer zu trennen, wusste ich, okay, so die würden mich nicht angreifen, wenn die näher kommen, dann kann ich so abhauen. Und ich habe tatsächlich eine Stunde meditiert unter einem Baum im tiefsten Winter mit den Tieren, also im Frieden. Ne? Die haben mich in Ruhe gelassen, ich habe die in Ruhe gelassen. Aber so die Möglichkeit, das zu hören, die Möglichkeit, das zu erkennen, also jede von uns hat unterschiedliche Fähigkeiten. Das ist das, was die Menschheit braucht. Und ich möchte auch sagen, das mit dem Genetik von Autismus. Wir wissen, dass es genetisch ist. Also ja. Wie gesagt, wenn wir unsere Eltern, also jede von uns, die neurodivergent sind, dann okay, ja, so war mein Onkel, ja, meine Oma auch. Es gibt wirklich keinen Sinn und Zweck, eifrig hinterher suchen, diesen Rätsel weltweit suchen, Wissenschaftler nach Antworten, warum unser Gehirn. Diese Wissenschaftler sind vielleicht wirklich neugierig, warum unser Gehirn, aber es gibt Strenge jetzt in der Gesellschaft, das ist ein bisschen Steckenpferd von mir im Moment, die Leute, die wirklich die Menschheit überwinden wollen, Behinderungen auf jeden Fall und Schwächen überwinden wollen und die Menschheit letztendlich also durch Technologie, ne, Elon Musk und so, die wollen wirklich uns auslöschen, viele von uns. Mhm. Und das, wenn jemand guckt auf die Gene und dann gibt es die Leute mit was auch immer nicht mehr. Also das ist eine ganz gefährliche, steiler Weg in wirklich dunkelste Sachen.
Absolut. Ganz aktuell und gerade heute habe ich dazu einen Artikel gelesen, bei der Sprache fängt es jetzt ganz grausam an, dass Trump und sein Gefolge gewisse Wörter, die mühsam erkämpft wurden, streichen lassen wollen aus behördlichen Schreiben und aus Schulbüchern. Wörter wie Inklusion, Diversität und, was ich besonders erschütternd fand, auch Zugehörigkeitsgefühl.
Ja.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen, also aus deiner Elternperspektive, darauf schauen, wie du dein Wissen über dich selbst, über dein autistisches Sein, über Neurodivergenz, wie du das so im Familienalltag umsetzt, also ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was es bedeutet, autistisch zu sein. Hast du das mit deinem Kind besprochen?
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, wir haben die Serie Die Anwältin Wu, das ist die koreanische Serie, geguckt auf Netflix.
Das ist einer deiner vielen Tipps, die ich mir aufgeschrieben habe. Ja. Und du meintest, da hättest du dich zum ersten Mal mit einem Charakter wirklich identifizieren können.
Mhm. Ja, ja. Sie ist eine Anwältin mit viel Unterstützungsbedarf tatsächlich. Ihr Papa.
Ach, das ist Extraordinary?
Ja, Extraordinary Attorney Wu heißt das auf Englisch. Das ist dann synchronisiert aus Koreanisch. Ich glaube, es gibt die deutsche Version auch. Und es gibt einen Moment, also sie hat, es ist ein Dauerthema am Anfang, ihr Kampf sozusagen mit der Drehtür. Und dann habe ich das auch bemerkt. Und ich mache keinen Spoiler, aber sie bekommt Unterstützung, also wirklich respektvolle Unterstützung. Und ja, bei mir sind Drehtüren sowieso schwierig, aber Rolltreppen sind für mich total schwierig.
Warum?
Als Kind hatte ich irgendwie immer Angst, dass ich so reingesaugt bin. Und auch mit dem Rhythmus, das kommt in Anwältin Wu, dass sie versucht, so in dem Rhythmus von dem Drehtür zu kommen. Und irgendwie so, die bewegen sich auf eine andere Geschwindigkeit. Also das ist haptisch, kinetisch schwierig, obwohl ich nicht so körperlich ungeschickt bin meist. Aber dann war ich mit meinem kleinen Kind einmal bei Karstadt und sein Schnürsenkel ist tatsächlich in dem Ding hängen geblieben und das hat meine Ängste mein ganzes Leben so bestätigt, dass guck mal, die Dinge fressen.
Und was passiert dann? Also was hast du dann gemacht?
Einfach rausgezogen.
Okay.
Und weitergegangen. Also genau, wir haben die Anwältin Wu zusammengeguckt, so 2-3 Folgen und finde ich gut, weil das ist so, es ist fluffig und unterhaltsame, so koreanische Drama, aber doch hat ganz viel Tiefe. Also sie ist mit so ethische Fragen konfrontiert und also sie als autistische Person mit mehr Unterstützungsbedarf als ich hat das auch von ihrem Vater und wird so für voll und ernst genommen. Und das fand ich sehr, also das habe ich geguckt nach meiner Diagnose und dann so wieder ein bisschen geguckt mit Kind. Und so auf YouTube gibt es ganz viele autistische Menschen auf Englisch. Die eine heißt I'm Autistic Now What? Und ich weiß, dass mein Kind diesen YouTuber guckt.
Was hat es denn mit dir und deinem Gefühl als Mutter gemacht, als du wusstest, du bist Autistin? Hast du dir dann manches verziehen, was dir vorher große Schwierigkeiten bereitet hat?
Erstmal war das echt eine Entspannung, weil ich habe bis zu dem Zeitpunkt immer gedacht, irgendwann komme ich um die Ecke und werde normal. Irgendwann, und das auch noch mit 48, also ich halte mich auch für so relativ jung im Kopf, aber so diese Idee, dass wenn ich das schaffe, dass es so eine Geheimformel gibt oder irgendwie so, geht man durchs Leben und dann so, okay, das erklärt einiges, aber natürlich mit der Diagnose, die geben dir kein Papier, hier ist Autismus. Das habe ich dann mich selbst als Spezialinteresse sozusagen, eine von meinen Team jetzt, wo ich so tief tauche.
Versuchst du dieses Abmaskieren auch deinem Kind beizubringen?
Also Kind ist 15, da können wir nichts wirklich beibringen. Aber so Begriffe wie Mutterrolle ist so schwierig für mich, weil ich habe Gender nie wirklich verstanden, auch als kleines Kind. So warum trennen die Leute sich und so, hatte kurze Haare und so ein blaues Fahrrad und dann haben die mich für einen Jungen gehalten. Ich so, nee, ich bin eine Katze. Also wirklich diese gesellschaftliche Strukturen, es war wirklich sehr schräg, schwanger zu sein, weil dann plötzlich wird so eine heilige Jungfrau oder irgendwas auf dich geschoben.
So Projektionen,
was,
ne? So,
ja, was auf der einen Seite so auch eine Maske ist und irgendwo schön, weil dann bist du so akzeptiert und wahrgenommen, aber andererseits total befremdlich. Also die auch spät nach ihrer Mutterschaft diagnostizierte Catherine May aus England hat mal in einem von den Autismus-Podcasts sagte sie so, wie schwierig das ist, so einfach so ein Kind zu gebären, wenn du nicht weißt, dass du autistisch bist. Und ja, also vieles kommt zusammen mit so Überforderung und Schmerzen und irgendwas ausgesetzt, was außer deiner Kontrolle ist. Und ja, dann auch so diese Rollenbild, also ich bin Elternteil, aber so Mutter, so. Also wenn ich war immer die große Schwester und habe meine kleine Geschwister immer verteidigt, auch gegen so Täter und so. Und das habe ich tatsächlich, aber so Mutter in mir ist mehr große Schwester manchmal. Ich weiß es nicht. Also es ist schwierig für mich, auch diese gesellschaftlichen Konstrukte. Das sind wirklich, also ich versuche das zu verstehen, weil ich weiß, dass es anderer Leute wichtig ist, wie Hierarchie und Status. Ich versuche es zu verstehen, aber mir ist es wirklich nicht wichtig und oder wirklich logisch.
Etiketten immer. Und Labels wieder mal. Ne?
Ja, Konstrukte, Narrative
ja, ja, auch. Ja.
Über deine Mutter haben wir noch nicht so richtig gesprochen. Was hattest du denn zu der für eine Beziehung? Schwieriges Thema.
Ja. Also, mich hilft immer, Sachen zu intellektualisieren. Und ich kann sehen, wie Menschen, meine Eltern, meine Großeltern, die sich nie kennenlernen dürfte, nie emotionale Intelligenz lernen dürften, letztendlich auch ausgebrannt, also im Burnout waren, dauerüberfordert und dauergemaskt, also dauermaskiert, dauerangepasst, dass die das versucht haben, aus uns auszutrainieren. Das wird über Generationen immer weitergegeben. Und ich weiß über die Familie von meiner Mutter, weil die sind aus Norwegen ausgewandert. Und ich weiß, ich habe auch immer gedacht, dass ich so intensiv bin, weil das so ein Berserker-Gen ist und dass mein großes Kind das hat und meine große Nichte und meine Cousine. Und also ich kann jetzt über Leute reden, die kein Deutsch verstehen. Meine Großmutter, also okay, das sind alle Berserker.
Was ist nochmal ein Berserker? Sind das
also
Kämpfer?
Also Berserker sind die in so einen schamanistischen Zustand wirklich zu Tiere wandeln, ja, in dem Kampf. Ja. Entweder durch Drogen oder einfach so ein Zustand. Es gab welche, die sich in Bären, also Berserker, der Bärhemd, glaube ich.
Ja.
Und dann es gab welche, die sich in Katzen verwandelt haben, auch im Kampf.
Das hätte dir gefallen.
Ich mache immer den Witz, ich komme aus dem Stamm oder aus den Leuten, die sich in Seehunde verwandeln konnte, weil ich so sehr schnell und stark im Wasser bin und dann komme ich am Land und bin so ein bisschen ungeschickt und so. Ja, bei See Schlachten waren die besonders befürchtet, aber so ein Land, naja, ein Seehund. Naja, aber ich habe immer erkannt, dass es genetisch ist und es gibt Erzählungen aus der norwegischen Familie, die wirklich, also ganz viel emotionaler Missbrauch, ganz viel Alkoholmissbrauch, ganz viel Gewalt, was für mich letztendlich auch wahrscheinlich, und ich rede mit meiner Schwester darüber, aus Traumata,
ja,
aus Maskieren, aus immer anpassen. Ja. Und Sachen, die man hat nicht die Ressourcen in der Gesellschaft, sowohl damals 1900, was auch immer in Norwegen, als auch als die ausgewandert sind in den USA. Und das wird weitergegeben über Traumata. Und da kann ich komme wieder zu meiner Mutter, da kann ich ein bisschen sehen, wie maskiert sie ist. Sie ist jetzt pflegebedürftig. Die wird nicht so viel länger leben. Hm. Und sie maskiert tatsächlich ab. Sie ist viel lieber jetzt, als sie wirklich je war. Aber sie hat mich nicht gemocht.
Das ist bitter.
Meine Schwester hat es ein bisschen leichter, weil sie die dumme Nette war. Und ich war die schlaue, hübsche, die aber trotzdem schwierig ist. Und mein Bruder hat eigene Probleme. Ja, aber wahrscheinlich mindestens ADHS, vielleicht die Art von Autismus, wo man keine Empathie hat, hat unser Bruder auch. Die Mutter von meiner Mutter, die aus Norwegen gekommen ist, die war hochbegabt, die war hochintelligent, mehr in Sprachen und die war eiskalt, aber es ist eine beeindruckende, sehr starke Frau, die sich wirklich aus dem Armut so alles gemacht hat. Die hat auch damals in den 30ern an der Uni studiert und auch Politikwissenschaft studiert und wollte Anwältin werden. Und was macht eine junge Frau in Kalifornien Anfang der 40er? Na, finde deinen Ehemann. Und hat dann 3 Kinder. Also so viel menschliche Potenzial, was verloren ging, auch damals.
Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch die aktuelle Podcast-Folge gehört von Uniquely Human. Da war Devin Price zu Gast.
Ah, okay.
Der hat ja einen internationalen Bestseller geschrieben, Unmasking
Autism.
Autism. Und das gehört nämlich zu den sozialen Kompetenzen, die er empfiehlt, die sich autistische Menschen drauf schaffen können, um gut für sich selber zu sorgen und gleichzeitig für ihr Umfeld, da so eine eigene gesunde Balance zu finden.
Ja.
Was sind so deine Tricks im Alltag, mit denen du es schaffst?
Ich kann das zusammenfassen in ein paar Punkte, aber das ist nicht ein Ding, was ich mir selbst verwirklichen kann. Und deswegen kommt es mir unauthentisch vor, weil die meisten Leute wissen noch weniger und haben gar keine, also es gibt keine Unterstützung.
Ja, weil das bedarf ja wieder eines Umfeldes, ne? Die da, das dafür offen ist. Wenn ich das nicht habe, maskiere ich wieder mehr.
Ja.
Wenn ich das habe, kann ich ein bisschen loslassen und wieder mehr ich sein und mir selbst entsprechen. Und das macht es ja so schwer. Ne?
Wie also, machst du das, wenn du keinen Support hast?
Eben.
Immer und wieder dann, weiter zusammenbeißen und
dann beiße ich zusammen und hoffe, dass ich noch andere Anker habe, die mich durchhalten lassen.
Ja.
Und das ist so diese schwierige Mixtur aus der eigentlich für sich entwickelnden radikalen Akzeptanz, aber auch gleichzeitig zu sehen, die gibt es aber anderswo nicht.
Ja.
Und deswegen muss ich wieder Fassaden aufsetzen.
Ja, und alle sagen, ja, sei ehrlich mit dir selbst, sei dich selbst, du bist der Experte, also haben die in der Blüder Reha gesagt.
In welcher Situation
das war das? Das war eine psychosomatische Reha.
Die nicht für dich geeignet war?
Nein.
Nee.
Das hat auch Stefanie Mehr-Walter geschrieben, die übrigens unser nächster Podcast-Gast sein wird, live on stage. Also wir sprechen sie in der Stadtbibliothek Bremen im April zum Weltautismustag. Sie hat auch gesagt, die gängigen Methoden zu versuchen, aus so einer Erschöpfung rauszukommen, die können ja nicht funktionieren, wenn die ganze Zeit diesen Druck mitbringen. Da sind Gruppen, da muss man funktionieren, da kann man nicht man selbst sein.
Ja.
Also diese Erfahrung hast du auch gemacht.
Ja, ja. Und wir werden nicht ruhiger oder man kann uns nicht desensibilisieren, wenn das Geräusch nicht aufhört. So dieses Baustellen, dieses Geräusch.
Ja, ja. Und da brauchst du ja dann wieder dann stärkere Möglichkeiten, dich zu regulieren, die dann wieder von außen schräg betrachtet werden, ne? Die wir manchmal auch Stimming nennen, wo du sagst, das Wort magst du nicht so.
Ich finde das Wort eklig, aber für mich ist es selbst beruhigend und nicht selbst stimulierend. Und ich habe gerade so, ja.
Warum?
Hast seltsame Bilder
Sex bekommen? Ist auch ein Stim.
Ja, natürlich, absolut. Ja. Und manchmal beruhigt es, manchmal regt es an, ne? So.
Wenn alles gut geht, dann ist man ruhiger
nachher. Ja, absolut. Wenn alles gut geht, kommt man gut zu sich selbst, kommt man zu einem Einssein, ne? So im besten Fall.
Ja.
Ja.
Jetzt bin ich total abgelenkt.
Es bringt uns aber schön zu unserem gewohnten Ende, denn wir fragen am Ende immer, was kann jeder für sich mit in den Alltag mitnehmen? Also halten wir fest, wenn das sexuelle Zusammensein gelingt, kann es entspannen. So, das absolut. Wäre ja schon mal ein Tipp.
Absolut, aber es gibt auch ganz viele Sachen, die uns selbst regulieren, die vielleicht nicht so sichtbar sind, wie so für mich Fahrrad fahren oder im Garten arbeiten, weil da kann ich ganz klein, also ich habe den ganzen Giersch aus meinem Garten verbannt tatsächlich. Ja. Und ich sitze in einer langweiligen Sitzung, wo ich nicht stricken dürfte und dann gucke ich die verschiedenen Menschen ihr Farb von ihren Outfits, also die Farbkombis an, weil so Klamotten und Farben und so weiter, so ich habe das mit Farben und dann gucke ich, ob das so zu dem Typ passt. Und dann gucke ich jeden Mensch an und denke so, oh ja, okay, dieses Muster passt zu seiner Haut, so was auch immer. Also wirklich die Reihe nach und die Fliesen an der Decke zu zählen oder irgendwie so das Muster hier in dem Fußboden, ob das echtes Holz ist oder nicht. Ich glaube, ja.
Es ist echtes.
Also solche Sachen, so wirklich so wiederkehrende Muster, auch dieses Mustererkennung, das haben wir in der Arbeitsgruppe besprochen, warum lieben so viele autistische Menschen Züge? Das sind Systeme, das sind so komplexe Systeme, dann kannst du die verschiedenen Modelle oder also, ne, aber es sind die wiederkehrenden Muster und oh, das ist ein Straßenband, was auch immer. Und wenn die Welt so durcheinander ist, dann beruhigt das dich.
Absolut.
Und manche mögen die Geräusche. Und ich so, das Geräusch, was die Straßenbahn macht, wenn die langsamer wird, wenn sie abbremst, ist wie ein Schlaflied. So. Also von innen drin ist gut. Auch anfahren ist gut, wenn du innen drin bist. Aber wenn du daneben stehst, dieses Geräusch ist so, ist ruhig und schön. Und ja, einfach so sich auch auf schöne Dinge zu konzentrieren.
Ja, ja. Ja.
Ich sehe dich immer noch unter diesem Baum sitzen, wo das Wildschwein dann nicht zu dir gekommen ist.
Ja. So knack, knack. Ich glaube, die Hauer gehen so an den Wurzeln und buddeln in der Erde. Also die siehst da immer spüren. Das.
Ja. Ja. Meinst du jetzt bei dem Bild der Meditierenden unterm Baum so ein bisschen auch die Doppelung zum Buddha unterm Feigenbaum?
Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch... Ich habe, als ich über dich recherchiert habe, du hast irgendwann mal von einem Retreat gesprochen, wo du warst und hast auch den Namen genannt. Dann habe ich mir das mal angeschaut und da gibt es so ein Foto wie, ich glaube, das sind Nonnen in so ockerrote Gewänder gekleidet durch den Wald gehen, in so wunderschönem Licht.
Wunderschön, ja.
Warum hilft dir das?
Oh, machst du den Box auf? Okay.
Okay.
Nee, ich kann es in ein paar Sachen sagen. Also ich bin Buddhistin geworden mit 18 oder 19, aber das war in der tibetischen Tradition und ein bisschen für mich. Aber ganz praktisch, als ich durch die Nonnen da entdeckt habe, dass Meditation auch für mich wirkt, erstmal wohl bemerkt, nur mit ADHS-Medikament, habe ich gedacht, wow, das funktioniert für dich auch. Du bist wirklich ein Mensch. Oh. Und buddhistische Praxis, das sind Dinge, die für mich nicht leicht sind, wie sitzen in einem Raum mit anderen Menschen. Aber andere Mönchen und Nonnen zum Beispiel sprechen offen darüber. Ja, also es steht drauf, was drin ist. Im Gegensatz zu zum Beispiel Antidepressiva oder so. Vieles, was für uns nicht wirklich funktioniert als echte Ruhe. Und wenn ich habe, bevor ich hierher gekommen bin, eine halbe Stunde meditiert und ich bin sehr unruhig wegen ganz viel Stress, aber ich merkte dadurch, mir ging es mindestens besser. Und bei mir ist es wirklich so, der Körper muss sich entspannen können. Und das hat meine Abtistin da in Nienburg gesagt, hallo Aya, dass, okay, du hast so ein unglaublich schnelles Gehirn und du fasst Sachen schnell zusammen, nutz das. Das ist deine Stärke, das ist dein Werkzeug.
Ja. Also diese Betrachtung der Lehre des Buddhismus ist ja dann so ein kognitiver Vorgang, der dich sozusagen auch wieder ein Stück weit, könnte man sagen, zentriert oder reguliert. Und das andere ist ja die achtsame Praxis, ne? Ja. Also dieses Meditieren, dieses im Hier und Jetzt sein, Dinge zu tun, die ich auch gerade jetzt hier tue und nicht an demnächst denke und so weiter.
Ja, aber das hat mir gekostet, weil so in allgemeinen Sprache wird immer über Achtsamkeit geredet, aber so ein Scharfschütz ist auch achtsam oder ein Raubtier ist auch achtsam. Und das ist aber nicht rechte Achtsamkeit. Und ich habe dann wirklich versucht, dann noch mehr wahrgenommen. Noch mehr. Und auch der Vögel und auch dieses. Und das ist für mich nicht gut. Für andere Leute ist es vielleicht gut, mehr wahrzunehmen. Aber für mich ist es wirklich so, wir hatten das in dem Retreat in Dezember, das nicht wie auf dem Seiltanzseil zu tanzen im Hier und Jetzt, sondern auf dem Pferd zu reiten.
Ja.
Ne? Also wirklich.
Darauf die Balance halt. Vielleicht trifft es dann auch eher. Mit dem Bild auf dem Pferd zu reiten, meine Balance auch innen zu halten, meine innere Balance zu halten.
Ja, genau. Aber so nicht nur achtsam und nicht nur lieb, sondern das mit Ethik. Und manchmal heißt das auch Klartext reden und manchmal heißt das auch Grenzen setzen. Und dann sind wir wieder bei Masken und Maskieren und Traumata zu merken, zum Beispiel, ob die Menschen, die mich umgehen, heilsam sind oder nicht. Was tut mir gut? Und durch diese rechte Achtsamkeit und durch freundlich zu mir selbst und freundlich zu anderen dann ein bisschen vielleicht leicht abmaskieren können. Das ist schwer, aber so, guck mal, ich bin aus dem Retreat gekommen und am nächsten Tag habe ich mich beworben bei dieser Stelle und jetzt habe ich die Stelle bekommen.
Mhm. Und genau darauf.
Aus dieser Stärkung, aus diesem Retreat bist du dann zu dieser Stelle im EOTB gekommen.
Ja.
Und du wolltest da gerade nochmal
einhaken. Ja, ich wollte gerade darauf hinaus, weil ich gerade dachte, jetzt kommst du auf jeden Fall auch deinem Wunsch näher, den du mal formuliert hast. Das habe ich gefunden auf deinem Instagram-Kanal. Mhm. Wir sind nicht kaputt, aber wir werden besonders hier in Deutschland benachteiligt. Mhm. Aber wie alle anderen Minderheiten verdienen neurologische Minderheiten auch die gleichen Rechte. Und nur dann können wir uns verwirklichen und gesund leben.
Genau.
Und in deinem neuen Job kannst du das ja jetzt so richtig in Angriff nehmen.
Also ich bin sehr, sehr glücklich darüber freue mich sehr.
Ja.
Und in diesem Sinne, danke Anne.
Danke euch. Vielen Dank.
Danke, Dank.
Und euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch im nächsten Monat wieder reinhört und wenn ihr uns vielleicht auch live dabei zuschaut, wie wir die nächste Folge aufnehmen am 2. April in der Stadtbibliothek in Bremen mit Stefanie Mehrwalter.
Das war Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektakulär.de.
Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Heidehof-Stiftung, die Waldemar-Koch-Stiftung und die Aktion Mensch.
Produziert in Zusammenarbeit mit Selbstverständlich, der Agentur für barrierefreie Kommunikation.